HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen und Ihnen noch alle guten Wünsche zum neuen Jahr. So ein Jahresbeginn, der beschert ja vielen noch ein paar ruhige Tage. Eine gute Gelegenheit, einmal innezuhalten und auf das eigene Leben zu schauen. Auch jenseits der guten Vorsätze aus der Silvesternacht nochmal zu überlegen, was mir eigentlich wichtig ist im Leben. Und was ich für mich im neuen Jahr noch erreichen möchte. Die Buchautorin und Beraterin Petra Altmann regt dazu an, das eigene Leben immer wieder mal wie in einem Stadtplan zu betrachten. Ich habe kürzlich mit Petra Altmann gesprochen und sie gefragt, was das eigentlich konkret bedeutet. Die weiteren Themen der heutigen Sendung: Eine Gruppe von Sternsingern aus dem Bistum Limburg wird übermorgen in Berlin von der Bundeskanzlerin empfangen. Wie gespannt sind die Kinder darauf? Rabbiner für die Bundeswehr, der Zentralrat der Juden und die Bundesregierung haben einen Staatsvertrag unterschrieben für die Einrichtung einer jüdischen Militärseelsorge. Und Solidarität mit verfolgten Christen in Zentralafrika. Der Tschad und die Sahelzone sind Schwerpunkte einer Initiative der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Morgen ist der Tag der Heiligen Drei Könige. Jetzt schon laufen durch die hessischen Städte und Dörfer viele kleine und größere Könige, klopfen und klingeln an vielen Haustüren und markieren die Häuser mit den Segensbuchstaben CMB und der Jahreszahl. Christus Mansionem Benedicat heißt das. Christus segne dieses Haus. Und zugleich sammeln die Sternsinger Spenden für andere Kinder, denen es nicht so gut geht. In allen drei hessischen Bistümern sind tausende Sternsinger unterwegs. Einige von ihnen dürfen übermorgen den Segen sogar zur Bundeskanzlerin in Berlin bringen.
Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg.
Stern über Bethlehem. Das Lied sitzt schon mal recht gut. Am 6. Januar fährt diese Gruppe aus vier Mädchen mit ihrer Betreuerin mit dem Zug nach Berlin. Samt den Gewändern, ihren Königskronen und dem goldenen Stern. Am 7. Januar treffen sie dann Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und das erlebt nicht jeder, weiß die 13-jährige Nelly.
Es ist wirklich sehr besonders, auch dass man da überhaupt mitmachen kann. Das ist auch so eine große Ehre, dass man da mitfahren kann.
Die 12-jährige Amelie sieht das ganz ähnlich.
Es ist ja noch schön, nach Berlin zu fahren, aber wenn man die Bundeskanzlerin trifft, ist ja noch mal so ein bisschen mehr besonders.
Betreuerin Hanna Bargon konnte es erst selbst nicht glauben, dass ausgerechnet sie und ihre Gruppe ausgewählt wurden. Sie weiß, dass sie Glück hatten.
Also wir haben bei einem Gewinnspiel mitgemacht und sind für das Bistum Limburg ausgelost worden, um dann nach Berlin zu fahren. Und genau, es war viel Arbeit, auch mit dem Sternsingerwerk, zu gucken, was wir alles brauchen für Unterlagen von den Kindern, Einverständniserklärung von den Eltern und auch wie wir hin und her kommen und wo wir schlafen. Und war schon ein bisschen viel Arbeit bis hierher, ja.
Trotzdem bleibt da noch ein bisschen was zu tun, berichtet Amelie.
Wir haben Lieder, die müssen wir auswendig lernen. Und jetzt haben wir die Gewänder, die haben wir gemacht. Und sonst planen wir jetzt noch ein bisschen.
Bevor es nach Berlin geht, steht aber erstmal noch die Generalprobe in Hasselbach an. Hier laufen schon am nächsten Wochenende die Sternsinger durch den Ort und sammeln für andere Kinder. Jedes Jahr stellt das Sternsinger-Hilfswerk die Sammlung unter ein anderes Motto. Hanna Bargon erklärt das Motto für dieses Jahr.
Frieden im Libanon und weltweit. Wäre schön, wenn wir ein bisschen mehr Frieden auf der Welt hätten.
Die verkleideten Könige sind in diesem Jahr also nicht nur Spendensammler, sondern auch Friedensbotschafter. Auch die 108 von ihnen, die am 7. Januar bei der Bundeskanzlerin eingeladen sind.
Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem für uns zum Kind.
Sternsinger aus dem Bistum Limburg reisen morgen nach Berlin und bringen am Dienstag dann Angela Merkel persönlich den Segen. Die Aufregung ist jetzt schon groß, wie unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstratt erfahren hat. In Deutschland zu Hause, so lautete kürzlich das Motto des Gemeindetages, den mehr als 1000 Mitglieder jüdischer Gemeinden aus ganz Deutschland in Berlin gefeiert haben. Und so ein Motto zeigt ja einerseits, dass es für viele Juden durchaus nicht selbstverständlich ist, sich in Deutschland auch zu Hause zu fühlen, besonders angesichts der stark wachsenden Zahl antisemitischer Übergriffe. Der Angriff auf die Synagoge in Halle hat viele zutiefst beunruhigt. Das Motto zeigt aber auch, dass Juden sich aktiv in die Gestaltung der politischen Kultur und von demokratischen Institutionen einmischen wollen. Dazu gehört auch die Beteiligung von jüdischen Rabbinern an der Militärseelsorge. Dazu wurde auf dem Gemeindetag ein Staatsvertrag unterzeichnet zwischen der Bundesregierung und dem Zentralrat der Juden.
Es sei ein historischer Tag, betonte Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Einst waren Militärrabbiner Teil deutscher Streitkräfte. In vielen westlichen Armeen der NATO sind sie eine Selbstverständlichkeit. Nach der Shoah war dies in Deutschland nicht mehr vorstellbar. 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich die Situation geändert. Schuster stellte fest:
Wie die Bundeswehr ein Teil des demokratischen Deutschlands ist, ist dies auch die jüdische Gemeinschaft. Wer sich als Teil einer demokratischen Gesellschaft versteht, möchte und sollte auch Verantwortung übernehmen.
Es gehe dabei nicht allein um die Betreuung der etwa 300 Angehörigen jüdischen Glaubens in der Bundeswehr.
Wir möchten für die jüdischen Soldaten in der Bundeswehr da sein und wir möchten auch in die Bundeswehr positiv hineinwirken. Die Rabbinerinnen und Rabbiner werden Ansprechpartner für alle Soldaten sein. Es wird nicht nur um die Seelsorge für jüdische Soldaten gehen, sondern um Unterstützung aller Soldaten. Ich bin davon überzeugt, dass Soldaten, die sich mit einem Rabbiner austauschen und jüdische Feiertage einmal selbst miterlebt haben, weniger anfällig sind für antisemitische Ressentiments.
Nach den Verbrechen von SS und Teilen der Wehrmacht schien es zunächst undenkbar, dass Juden jemals wieder in einer deutschen Armee Dienst tun würden. Die etwa 300 Soldatinnen und Soldaten jüdischen Glaubens, die heute in der Bundeswehr tätig sind, wertete Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer als Symbol für die Demokratie. Die Unterzeichnung des Staatsvertrags sei ein starkes Zeichen für eine vielfältige und offene Bundeswehr, aber auch Verpflichtung. Vor dem Hintergrund der jüngsten extremistischen Vorfälle betonte sie:
Wir dulden keinen Antisemitismus in unserem Land. Und dieses Bekenntnis gilt natürlich, und ich sage es ganz besonders, auch für unsere Bundeswehr. Es gilt aber auch, dass wir uns nicht damit begnügen dürfen, von dem einen oder anderen einzelnen Fall zu reden, sondern dass wir in Prävention und in Reaktion ganz deutlich machen müssen, dass die Bundeswehr als Organisation, als der Ort, insbesondere einer sein muss, der vielleicht sogar beispielhafter als andere gegen Extremismus und gegen Rechtsextremismus vorgeht.
Als Initiator des Abkommens freute sich der liberale Rabbiner Walter Homolka, dass der Staatsvertrag nun unterzeichnet wurde.
Es ist ein ganz wichtiger Beitrag zur Stabilität für jüdische Soldaten, eine Ermutigung und insgesamt für alle Soldaten bedeutet, wir haben die Militärseelsorge eine große Hilfe und da werden nun auch Jüdinnen und Juden ihren Beitrag leisten.
Wenn der Deutsche Bundestag Anfang 2020 dem Vertrag zugestimmt hat, sollen im kommenden Jahr 10 Militärrabbiner ihren Dienst aufnehmen. Der Zentralrat wird die Kandidaten vorschlagen. Die Auswahl erfolgt durch die Bundeswehr selbst.
Rabbiner für die Bundeswehr. Die Bundesregierung und der Zentralrat der Juden in Deutschland haben einen Staatsvertrag unterzeichnet über die Einrichtung einer jüdischen Militärseelsorge. Sigrid Hoff war das mit den Details. Das Christentum ist die weltweit am schärfsten verfolgte Religion. Darauf weist auch eine Initiative der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz hin, die sich darum bemüht, verfolgten und bedrängten Christen weltweit solidarisch zur Seite zu stehen. In diesem Jahr soll dabei besonders die Situation von Christen im zentralafrikanischen Land Tschad und in der Sahelzone in den Blick genommen werden. Traditionell leben dort arabisch-muslimische Nomaden friedlich zusammen mit den christlich geprägten Kleinbauern. In den vergangenen Jahren allerdings hat sich die Lage deutlich verschlechtert.
Der Tschad mitten in der Sahelzone. Trotz Ölförderung eines der drei ärmsten Länder der Welt, geschwächt auch durch immer neue Bürgerkriege. Rund 15 Millionen Bürger, 200 verschiedene Ethnien und Sprachen, die meisten Menschen sind Kleinbauern. Im fruchtbareren Süden leben eher christliche Bauern, die muslimischen Nomaden im trockenen Norden. Edmond Djitanga, katholischer Erzbischof in der Hauptstadt N'Djamena über den Norden.
Es herrscht dort Feudalismus. Das heißt, ein Chef, der entscheidet und alle anderen gehorchen. Im Süden dagegen, wo die christliche Mentalität weit verbreitet ist, sind Recht und Gesetz die letzte Instanz. Und man hat den Eindruck, dass das feudale Denken zunehmend im ganzen Land regiert.
Immer wieder kommt es auch zu Anschlägen durch die islamistische Terrororganisation Boko Haram. Der Moscheebau im christlichen Süden boomt, finanziert vor allem von Saudi-Arabien. Und schon 17% der Muslime bekennen sich zum Salafismus. Dennoch sind christliche Bildungseinrichtungen und Krankenhäuser hoch geschätzt und werden von allen genutzt. Viele Menschen, wie die Ordensschwester Aida Yasbek, Leiterin des Kulturzentrums Al-Muna, würden sich nach einem wieder friedlicheren Zusammenleben sehnen, so Dirk Bingener, Präsident des katholischen Hilfswerks Missio.
Al-Muna ist arabisch und bedeutet so viel wie Wünsche oder Sehnsüchte. Es geht darum, dass Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft und religiöser Überzeugung voneinander lernen und miteinander Visionen für ihr Land und eben für das Zusammenleben entwickeln.
Unter Leitung der libanesischen Ordensfrau Aida Yasbek ergründen Christen wie Muslime die jeweils andere Religion, lernen Englisch, Arabisch, Informatik und Strategien der Konfliktvermeidung. Ohnehin gäbe es ein Band, das praktisch alle Menschen im Tschad ein Stück weit eine, der noch immer praktizierte Animismus.
Das, was wir die traditionelle Religion nennen, ist die Religion vor dem Islam und vor dem Christentum. Man besucht sich gegenseitig zu Festen, ob christlich, traditionell oder islamisch. Bei Geburten oder Beerdigungen nimmt man spontan Anteil. Da steht die jeweilige Religion nicht im Vordergrund.
Eine Initiative der katholischen Deutschen Bischofskonferenz will in diesem Jahr besonders verfolgte und bedrängte Christen im zentralafrikanischen Tschad und in der Sahelzone unterstützen und bemüht sich um ein friedliches Miteinander der Religionen. HR-Info-Reporterin Elena Grebentrog war das mit den Hintergründen.
HR-Info. Himmel und Erde.
5 Tage ist das neue Jahr alt. Viele sind ja mit guten Vorsätzen und neuen Lebensplänen in das neue Jahr gestartet. Rund um den Jahreswechsel liegt das ja immer so in der Luft, dass wir auf das eigene Leben schauen, Bilanz ziehen und auch überlegen, was uns eigentlich wichtig ist. Und das ist auch gut so, sagt die Buchautorin und Beraterin Petra Altmann. Sie regt an, dass wir immer wieder mal auf unser Leben schauen und überlegen, was daran wichtig ist und was unser Leben prägt. Petra Altmann hat ein Buch geschrieben, das heißt Stadtplan für ein gutes Leben. Mit vielen Impulsen eben für ein solches Nachdenken. Ich habe kürzlich mit Petra Altmann gesprochen und sie natürlich zuerst gefragt, was das eigentlich für ein Stadtplan des Lebens ist.
Ja, er ist in der Tat etwas ungewöhnlich, aber wir arbeiten in der Logotherapie mit spielerischen Mitteln, auch mit zeichnerischen Mitteln und wir arbeiten hin und wieder auch mit einem Stadtplan, weil eine übliche Stadt viele Architekturen besitzt, die übertragbar sind auf unser Leben. Mhm. Beispielsweise eine Kirche, die steht für die Spiritualität, ein Sportplatz, der steht für Bewegung, für das Miteinander, das spielerische Miteinander, die Parkbank kann stehen für die Entspannung, die Schule für die Bildung und so weiter. Und wenn man mit einem solchen Stadtplan mal arbeitet und Gebäude in diesen Plan der Stadt hineinsetzt, dann stellt man fest, ja tatsächlich, da gibt es sehr viel, das ist übertragbar auf mein Leben.
Das heißt, man nimmt tatsächlich ein Papier und einen Stift zur Hand und fängt an, ein bisschen über sein Leben nachzudenken und so einzelne Stadtteile und besondere Häuser sich mal vorzunehmen.
Ja, in meinem Buch Stadtplan für ein gutes Leben ist hinten ein Stadtplan, ein Blankostadtplan drin. Da sind nur ein paar Straßenzüge eingezeichnet und den kann man sich beispielsweise kopieren und zeichnet in diesen Plan die einzelnen Architekturen ein, die in dem jeweiligen Leben eine Rolle spielen. Und das ist hochinteressant, wenn man das macht und dann plötzlich vor Augen hat, wie sieht's bei mir eigentlich aus. Es geht auch nicht nur darum, dass man möglichst alle Architekturen dort einträgt, die im Leben eine Rolle spielen, sondern auch, wo man sie platziert. Also wo beispielsweise ist die Kirche in meinem Stadtplan oder wo ist die Schule, wo ist mein Arbeitsplatz? Ist es etwas, was eher im Zentrum ist oder ist es eher peripher? Und durch diese spielerische Methode erschließt sich sehr viel.
Ja. Ich wollte gerade sagen, was wollen Sie auslösen bei Ihren Leserinnen und jetzt den Hörern?
Ja, dass man mit einer gewissen Leichtigkeit an diese Sache zunächst mal rangeht und sich nicht hinsetzt und Listen macht, beispielsweise grüblerisch. Das mögen die Menschen nicht so, das kennt man von sich selbst auch, sondern dass man eben versucht, wie bei einem Spiel Bildern mal zu gucken, was gibt's da, welche Architekturen gibt es, wo sind sie, wie bedeutsam sind sie, wie groß sind sie oder kann ich die vielleicht auch verschieben? Was passiert, wenn ich jetzt eine Architektur an einem anderen Platz setze? Wie kommt mir das vor? Was verspüre ich? Also es ist wirklich hochinteressant, mit dieser Methode zu arbeiten und es animiert die Menschen sehr, auch weiterzumachen.
Sie nennen Ihr Buch Stadtplan für ein gutes Leben, also dieses Stichwort gutes Leben. Was ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass man ein Leben leben sollte, das einem selbst als sinnvoll vorkommt, dass man also auf die Suche geht nach dem Sinn im eigenen Leben. Viele Menschen erkennen manche Dinge, die sie tun müssen, als sinnlos an und die Folge ist, dass sie frustriert sind. Man kennt viele Menschen, die stöhnen über ihre Arbeit oder vielleicht Beziehung oder sonstige Dinge und das ist wichtig, dass man sich mal überlegt, macht das eigentlich überhaupt noch Sinn? Ist das Leben für mich so passend, sinnvoll, also gut, gleich sinnvoll für mich persönlich.
Das heißt, das ist was anderes als jetzt Erfolg oder Glück oder Zufriedenheit.
Das Ganze bedingt einander. Wenn ich etwas tue, was mir sinnvoll erscheint, dann werde ich auch zufrieden sein. Und Zufriedenheit macht glücklich. Also das hat alles miteinander zu tun. Man kann das nicht voneinander abkoppeln.
Frau Altmann, wir wollen diese Idee mit dem Stadtplan ruhig mal ein bisschen konkreter machen. Yeah. Wenn wir über einen Stadtplan reden, dann sehen wir in der Regel Straßen und viele Straßen haben Straßenschilder. Yeah. Sie sagen, das sind meine Wegweiser. Was können wir uns darunter vorstellen?
Yeah. Nun, jeder Mensch hat ja in seinem Leben auch Regeln, also die einerseits von außen kommen, die vorgegeben sind, an denen ich auch nicht rütteln kann, weil wir brauchen Regeln, damit unsere Gesellschaft funktioniert, damit das Miteinander funktioniert. Aber jeder Mensch hat für sich ja auch noch so einen Werte- oder Regelkodex, der besonders wichtig ist. Ja, also es gibt so Leitsprüche manchmal, beispielsweise ehrlich wird am längsten oder ja, sowas in dieser Art, ja. Oder ich möchte in Frieden mit anderen Menschen leben. Und in diesen Leitsprüchen steckt ja auch ein Lebensmotto. Und das ist eben auch wichtig, dass man so etwas hat und nicht so durchs Leben trudelt.
Sie haben Leitsprüche genannt oder sogar ein Lebensmotto. Wie ging es so, als ich das Buch gelesen habe, dass ich gedacht habe, ich könnte den gar nicht so schnell sagen. Man hat den ja oft gar nicht so tatsächlich bewusst, dass man sagt, das und das ist mein Lebensmotto.
Ja, das ist so. In manchen Familien gibt es solche Leitsprüche. Der Vater hat immer gesagt, das und das zum Beispiel. Ja. Vielfach ist es im Unterbewussten, dass man sein Handeln ausrichtet nach einem solchen unbewussten Leitspruch. Und es ist auch interessant, das mal zu entdecken, mal zu überlegen, was ist für mich einfach unabdingbar im Leben, auch im Zusammenleben mit anderen, auf was würde ich nie im Leben verzichten wollen. Und das Nachdenken darüber, das ist nicht unbedingt so einfach, aber sehr sinnvoll. Und ich versuche den Nutzern meines Buches, es ist ja ein Mitmachbuch, zu helfen, indem ich am Ende eines jeden Kapitels auch Fragen stelle, die man beantworten kann. Man kann also auch in das Buch reinschreiben oder man nimmt sich Papier zur Hand und notiert es für sich. Und da versuche ich so ein bisschen auch eine Linie vorzugeben.
Frau Altmann, ja, ein weiteres Stichwort würde ich gerne noch aufgreifen. Da sagen Sie unser Zuhause. Das kann man ja schnell nachempfinden. Das, so wie ich mein Zuhause einrichte, sagt ja oft sehr viel über mich selbst aus.
Ja, natürlich. Also wenn man Menschen kennt und betritt dann das Zuhause, dann wird man sie wahrscheinlich sehr, sehr wiederfinden, auch in dem, wie das Zuhause gestaltet ist. Das Zuhause muss aber auch nicht unbedingt eine Wohnung sein oder ein Haus. Es kann auch ein Ort sein, den ich nicht permanent bewohne oder jeden Abend aufsuche, an dem ich mich aber aufgehoben fühle, an dem ich authentisch sein kann, so sein kann, wie ich bin. Das kann für manche ein Urlaubsort sein, vielleicht ein Strand oder eine Parkbank, die Natur. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Eben das Zuhause muss nicht unbedingt der Wohnort oder die Stelle sein, an der ich eben wohne und mein Bett habe sozusagen.
Frau Altmann, ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Sie sprechen in Ihrem Buch auch von den dunklen Gassen. Bei Stadtplänen, hätte ich beinahe gesagt, sind die dunklen Gassen eher immer am Rande, werden gar nicht so gerne in den Blick genommen.
Ja, so ist es. Aber sie gehören natürlich zu jeder Stadt und irgendwie auch zu jedem Leben. Das ist etwas, was in mir schlummert möglicherweise. Auch Ressourcen können das sein, die ich noch gar nicht entdeckt habe. Also manchmal überraschen wir uns ja auch selbst, dass wir beispielsweise in Stresssituationen Ressourcen entwickeln, von denen wir noch gar nicht wussten, dass wir sie haben, dass wir Kraft plötzlich verspüren, ich schaffe das, ich stehe das durch oder ich möchte das Ziel unbedingt erreichen. Dann sind wir überrascht, ach ja, tatsächlich, ihr habt das geschafft, ich hätte das nicht gedacht. Also das wäre so etwas Positives, was in der dunklen Gasse da stecken kann. Da kann auch ein Schatzkästlein stecken. Insofern lohnt es sich, da mal reinzugehen.
Frau Ortmann, Sie nennen Ihr Buch im Untertitel einen spirituellen Wegweiser. Warum dieses Wort Spiritualität? Welche Rolle spielt das dabei?
Also ich denke, dass jeder Mensch eine spirituelle Basis braucht. Etwas, worauf er sein Leben aufbaut. Also das kann für manche Religion sein oder Glaube, aber es muss etwas, eine positive Basis sein, die sozusagen fruchtbar ist und die das Leben und das Positive im Leben zum Wachsen bringt. Und in diesem Sinne ist das Spirituelle zu verstehen. Mhm. Ja.
Also nicht ein bestimmtes Glaubenssystem, sondern tatsächlich so eine Kraftquelle.
Eine Kraftquelle, eine Ressource, die sozusagen die Basis meines Lebens darstellt. Ja. Mhm. Wie gesagt, es kann für viele Menschen die Religion sein, aber es muss nicht sein. Ja. Und an irgendetwas glaubt jeder.
Frau Altmann, der Ort des Berufes, also sagen wir mal ein Bürogebäude, das gehört natürlich bei Ihnen auch in den Stadtplan hinein. Und da ist das eine ganz wichtige Frage. Wie sinnvoll erlebe ich das, was ich da tue?
Ja, ne? Ja. Also das ist für mich auch eine ganz wichtige Architektur hier in meinem Stadtplan für ein gutes Leben. Das Bürogebäude habe ich das genannt. Das ist der Platz, an dem ich meiner Tätigkeit, meiner Arbeit nachgehe. Viele Menschen sind zufrieden mit ihrer Arbeit. Es gibt aber auch zahlreiche Menschen, die sehen das, was sie tun oder tun müssen, nicht als sinnvoll an. Und das ist dann ganz schwierig, wenn ich jeden Tag etwas machen muss, was ich nicht als sinnvoll erachte, dann muss ich ja immer wieder innere Widerstände überwinden und das zermürbt. Also wir kennen den Begriff Burnout. Vielfach entsteht das eben auch, weil Menschen Tätigkeiten nachgehen müssen, die sie als sinnlos erachten. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass ich mir auch immer wieder mal überlege, ob das, was ich beruflich tue, ob das Sinn für mich macht, ob das mich nicht nur, dass es mich zufrieden macht, sondern ob es sinnvoll ist. Für mich, aber vielleicht auch für die Gesellschaft. Was bringt das der Gesellschaft? Was bringt das den Mitmenschen? Und das ist ein wesentlicher Aspekt, weil wir ja sehr viel Arbeitszeit auch haben. Ja. Also das ist wichtige Lebenszeit. Und wenn ich die vergeude mit Dingen, die ich für sinnlos halte, das kann auf Dauer nicht gut gehen.
Was man in der Stadt nicht so gerne hat, sind die Baustellen. Aber die tauchen bei Ihnen im Stadtplan für ein gutes Leben auch auf, Frau Altmann.
Natürlich. Wir kennen das doch. Wir haben es doch sogar im umgangssprachlichen Gebrauch. Da habe ich noch eine Baustelle, heißt es doch manchmal. Ja. Und Baustellen gehören natürlich zu jedem Leben.
Und es sind ja, wenn ich etwas neu mache, umbaue, verändere, da drückt sich ja oft auch so eine Sehnsucht aus. Was möchte ich ändern, weil es mir doch auch wichtig ist?
Natürlich. Einerseits ist es die Sehnsucht, andererseits ist es aber auch das Feststellen, vielleicht ist dieser Bau jetzt, den ich in meinem Stadtplan habe, gar nicht mehr so in dieser Form für mich wichtig. Oder ich möchte ihn ersetzen durch einen anderen Bau. Vielleicht reiße ich was ab, weil dieser Bau jetzt zu groß geworden ist oder keinen Platz mehr in meinem Leben hat. Es soll etwas Neues entstehen. Das ist ein ständiger Prozess und das ist auch gut so.
Denn das heißt auch, Unvollendetes, Unfertiges kann auch da sein. Es muss nicht immer alles fertig und spruchreif sein.
Nein, es muss auch nicht perfekt sein. Mhm. Ja. Es kann auch mal eine Mauer vielleicht ein bisschen schief sein oder das Fenster nicht so ganz dicht. Das ist auch ganz normal, denn welches Leben ist schon perfekt?
Stadtplan für ein gutes Leben, ein spiritueller Wegweiser. Das ist der Titel des Buches von Petra Altmann. Eine Fülle von Impulsen, wie man über das eigene Leben nachdenken kann, wahrnehmen, was einem wichtig ist und wie man eigentlich leben möchte. Erschienen ist es im Verlag Herder. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Die Sendung gibt es auch als Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und wenn Sie auch im neuen Jahr informiert werden wollen über Sendungen zu Religion und Kirche, Glauben und Leben im HR, dann abonnieren Sie doch unseren Newsletter. Ganz einfach auf unserer Homepage www.hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.